Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Thielko Gries im Studio. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. Dieses Aufeinandertreffen von US-Präsident Joe Biden und Donald Trump, der ja wieder ins Weiße Haus einziehen will, vor Fernsehkameras, das waren 90 Minuten, die sehr anders verliefen, als es wohl die meisten erwartet hatten. Sehr viel schlechter für Joe Biden und deutlich besser für Donald Trump. Wir berichten und klären dann mit unserer Korrespondentin, welche möglichen Konsequenzen jetzt in den Vereinigten Staaten diskutiert werden. Außerdem schildern wir in dieser Sendung, warum die Bundesregierung für Hausärzte in Deutschland die geltenden Obergrenzen für den Verdienst abschaffen will. Und die Ruhrgebietsstadt Essen wird am Wochenende Schauplatz des Bundesparteitags der AfD, einer Veranstaltung also, die sehr viele Gegendemonstranten anzieht und das auch schon heute. Im Hintergrund um 18.40 Uhr hier im Deutschlandfunk geht es heute um Großbritannien, ein Land auch vor einer Wahl. Der Wunsch nach Wechsel, nach politischem Wechsel in Großbritannien ist groß, mehr dazu also in einer halben Stunde. Die Wahl in Großbritannien, die ist relativ bald, am kommenden Donnerstag. Die Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten, da ist es noch hin. Das sind noch gut 4 Monate. Gestern Abend aber schon, gestern Nacht unserer Zeit, fand im Fernsehsender CNN die erste Debatte dieses Wahlkampfs statt zwischen Joe Biden und Donald Trump. Und jetzt bleiben danach im Kopf weniger die politischen Inhalte, sondern ein zweiteiliges Resümee. Der eine Diskutant reihte Lüge an Lüge und der andere mäanderte mit leiser und teils brüchiger Stimme, beendete manche seiner Sätze nicht und wirkte immer wieder abwesend. Ralf Borchert berichtet.
Schlimmer hätte es für Joe Biden kaum kommen können. In Kommentaren der US-Medien ist von Katastrophe die Rede, von Panik in der Demokratischen Partei. Biden stolperte über seine eigenen Worte, schreibt die Washington Post. Bidens wackeliger Auftritt versetzt die Demokraten in Alarmstimmung, so die Schlagzeile der New York Times. Biden ist nicht in der Lage, 4 weitere Jahre im Amt zu bleiben, kommentiert das Wall Street Journal. Und Susan Glasser, Kommentatorin der Zeitschrift New Yorker, sprach bei CNN von einem Einschnitt.
I have never experienced a debate.
Sie habe noch nie einen Moment in den Präsidentschaftsdebatten der vergangenen Jahrzehnte erlebt, der so schlimm gewesen sei. Politisch sei dies von einer größeren Dimension als alles, was sie und ihre Kollegen bisher erlebt hätten. Es waren Passagen in der TV-Debatte wie diese, die selbst Bidens engsten Beratern Schweißperlen auf die Stirn trieben. Der Präsident wollte zum Thema Covid Stellung nehmen, stotterte, brachte den Satz nicht zu Ende.
Making sure that we're able to make every single solitary person eligible for what I've been able to do with dealing with everything we have to do with, look, if we finally beat Medicare.
Sachthemen, Inhalte traten in den Hintergrund. Donald Trump bezeichnete Biden als Versager.
Our country doesn't have a chance.
Das Land habe mit Biden keine Chance, aus dieser Spur herauszukommen, so Trump. Biden sei der mit Abstand schlechteste Präsident der Geschichte. Eine Blitzumfrage des Senders CNN unter Wählerinnen und Wählern ergab, dass 67% Donald Trump als Gewinner der TV-Debatte sehen. Entsprechend triumphierend fielen die Reaktionen im Lager der Republikaner aus. Der Vorsitzende des Repräsentantenhauses Mike Johnson sagte, es sei traurig gewesen, Biden zuzusehen. Der Präsident sei eine Gefahr für das Land. Bisher gibt es allerdings kein Anzeichen, dass Joe Biden von sich aus die Präsidentschaftskandidatur aufgeben könnte. Vizepräsidentin Kamala Harris versuchte, Bidens Auftritt mit den Worten zu verteidigen. Er habe zwar einen langsamen Start gehabt, bleibe Donald Trump aber in der Substanz deutlich überlegen.
It was a slow start. That's obvious to everyone. I'm not going to debate that point. I'm talking about the choice in November.
Bei den Demokraten sind es bisher vor allem Stimmen aus der zweiten Reihe, die Biden offen zum Rückzug auffordern, wie die frühere Senatorin aus Missouri, Claire McCaskill.
He had one thing he had to accomplish, and that was reassure America that he was up to the job at his age. And he failed at that tonight.
Biden habe eine Aufgabe gehabt an diesem Abend, zu zeigen, dass er fit für den Job sei in seinem Alter. Er habe versagt, so McCaskill. Klar ist, die Diskussion, ob der Präsident Kandidat bleiben kann, ist auch in der eigenen Partei nicht mehr zu stoppen.
Schauen wir nach vorne, schauen wir auf die möglichen Konsequenzen, die jetzt diskutiert werden. Zugeschaltet ist dafür meine Kollegin Doris Simon, unsere USA-Korrespondentin. Doris, Biden hat gesagt, er wolle nicht zurückziehen. Gäbe es denn jemanden, der oder die ihn überreden könnte?
Theoretisch schon. Vorneweg seine Frau, vielleicht auch seine Schwester, frühere Präsident Clinton, Obama, Hillary Clinton oder Vertraute wie Senator Chris Coons aus Delaware. Aber das ist eben theoretisch so. Biden hat gesagt, er will es nicht. Und mehrere aus der Spitze der Demokratischen Partei im Kongress haben sich auch schon so geäußert, dass sie das nicht unterstützen, dass er als Kandidat zurückzieht. Zum Beispiel der Minderheitsführer im Repräsentantenhaus, Nancy Pelosi, die frühere Speakerin genauso, aber auch andere. Es gibt diese Forderung, wir haben es eben im Bericht gehört, von demokratischen Politikern, wie eben gesagt, vor allem aus der zweiten Reihe. Es gibt die Panik. Die Panik ist schon sehr da, aber inzwischen formiert es sich dahingehend, dass man sagt, okay, es sind noch 4 Monate und ein bisschen bis zur Wahl und möglicherweise können wir den Wählern durch die Inhalte, wo Biden ja tatsächlich sehr viel stärker ist und war auch in der Debatte, doch nahebringen, dass trotz dieser eingeräumt schlechten Performance von Biden, sehr schlechten, dramatisch schlechten Performance, er der bessere Kandidat ist.
Parteitag ist ja im August und dann, so ist ja der bislang gültige Plan, soll Joe Biden zum offiziellen Kandidaten gemacht werden. Halten Sie das für denkbar, dass das durchzuhalten ist? Denn die Gegenseite hat ja jetzt genügend Material, auf das sie zurückgreifen kann und jeden Tag zeigen kann, wie tatrig tatsächlich Biden wirkte.
Ja, aber so ein Parteitag ist ja keine ganz offene Geschichte. Joe Biden hat in den Vorwahlen, den Primaries, schon 99% der Delegierten hinter sich gebracht. Und die Delegierten werden ja nach ihrer Loyalität zum Kandidaten ausgewählt. Das heißt, da besteht schon mal eine Bindung. Dazu kommt, dass eigentlich schon vorher, vor dem Termin der des Parteitages, feststehen muss, wegen diverser anderer Gründe, zum Beispiel, weil Wahlzettel gedruckt werden müssen mit dem Namen des Kandidaten, dass es Joe Biden wird. Es wird also extrem schwierig, da noch etwas zu ändern, zumal wenn das Partei-Establishment, wie es im Augenblick aussieht, nicht dafür ist. Und es ist ja auch nicht so, dass die Kandidatinnen und Kandidaten, deren Namen immer wieder genannt werden, ob das jetzt Verkehrsminister Buttigieg, Wirtschaftsministerin Raimondo oder die Gouverneure von Kalifornien oder Michigan zum Beispiel sind, dass diese so viel bessere Umfragewerte hätten als Joe Biden. Und Kamala Harris, die Vizepräsidentin, hat schon gar nicht bessere Umfragewerte. Hinzu kommt noch die Frage des Geldes. Die über 200 Millionen, die in der Kampagnenkasse von Biden sind, die sind gesammelt worden für ihn. Die könnte vielleicht die Vizepräsidentin, würde sie antreten, in einem solchen Szenario noch nutzen. Ein ganz anderer Kandidat, der außerdem nicht bekannt ist vielen Amerikanern, weil er eben nur regional bekannt ist, der müsste wahrscheinlich noch mal von vorne anfangen. Und ob die Geldgeber da mitmachen, das sind so viele offene Fragen. Es schafft so viel Unruhe. Das spricht dafür, dass es nicht wahrscheinlich ist, dass Joe Biden zurückzieht und ein anderer demokratischer Parteikandidat aufgestellt wird.
Doris Simon war das, unsere USA-Korrespondentin. Herzlichen Dank für diese Einschätzungen. Diese TV-Debatte zwischen Donald Trump und Joe Biden, die so verlaufen ist, wie sie verlaufen ist, die wurde natürlich auch in Deutschland gesehen, beziehungsweise danach dann noch geschaut, in Zusammenfassungen geschaut, auch von deutschen Politikern. Und man kann sagen, einige machen sich Sorgen über den bevorstehenden Wahlkampf und die Auswahl, die es dort eben geben wird bei der Wahl im November. Reaktionen hierzulande hat Stefan Detjen gesammelt.
Seit dem frühen Morgen ist die nächtliche Fernsehdebatte in den USA auch das Gesprächsthema auf den Fluren des Bundestages, am Rande von Sitzungen und politischen Terminen in Berlin. In den Videoclips in sozialen Netzwerken, in den ersten Analysen von Korrespondenten und Experten in den Morgensendungen deutscher Fernseh- und Radiosender war zuvor ein verheerendes Bild vom Auftritt eines stammelnden und wirrwirkenden US-Präsidenten vermittelt worden.
Joe Biden wirkte schwach, schwächer als ich ihn je bei einem Live-Auftritt gesehen habe.
Aus meiner Sicht bleiben wird von dieser Debatte, ist wie gesagt der Eindruck, dieser Präsident packt keine zweite Amtszeit mehr.
Ich habe immer gedacht, er ist vielleicht noch im Kopf völlig klar und das läuft alles bei ihm. Aber das war schon erstaunlich und erschreckend zu sehen, wie hier der Präsident. Also
die Reaktionen der deutschen Politik finden auf zwei Ebenen statt. Hinter verschlossenen Türen und in nicht öffentlichen Gesprächen Fassungslosigkeit und Sorge. Was viele lange eher als abstrakte Gefahr schilderten, verdichtet sich spätestens jetzt zu einer hohen Wahrscheinlichkeit, dass Donald Trump erneut US-Präsident werden könnte. Man hatte sich in Berlin auf einen knappen Wahlausgang eingestellt, möglicherweise auf chaotische Wochen und Monate nach dem Wahltag im November. Jetzt spricht ein gut in den USA vernetzter Abgeordneter von einem möglichen Erdrutschsieg Trumps. Auch in der Bundesregierung hat man die morgendlichen Nachrichten aus den USA intensiv verfolgt. Nach außen indes gibt sich der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner wortkarg.
Wie Sie wahrscheinlich schon vermuten, kommentieren wir hier nicht den Wahlkampf und mischen uns auch da nicht ein.
Von einer guten und vertrauensvollen Zusammenarbeit ist die Rede. Der Kanzler hat den US-Präsidenten zuletzt beim G7-Gipfel in Italien getroffen. Auch da kursierten Bilder von einem gebrechlich wirkenden Joe Biden in den sozialen Medien.
Diese Gespräche werden vertraulich geführt und Sie wissen, dass der Kanzler Joe Biden sehr schätzt und Sie ein ausgezeichnetes persönliches Verhältnis haben. Das ist das, was ich dazu sagen kann.
Deutsche Teilnehmer von Gesprächen mit dem US-Präsidenten hatten stets versichert, Biden wirke im kleinen Kreis präsent, blendend informiert, führungsstark. Olaf Scholz hatte nach dem G7-Treffen vor 2 Wochen, angesprochen im Sender Welt TV, auf das öffentliche Erscheinungsbild des US-Präsidenten noch erklärt:
Ich finde, dass Joe Biden jemand ist, der sehr klar ist, der genau weiß, was er tut und der auch, gerade wenn es um internationale Politik geht, zu den erfahrensten Politikern gehört, die weltweit überhaupt unterwegs sind.
Dieses positive Bild aber bröckelt nun auch in der Bundesregierung. Michael Link, der Beauftragte der Bundesregierung für die transatlantischen Beziehungen, weist unverhohlen auf die Möglichkeit hin, dass die Demokraten ihren Präsidentschaftskandidaten noch auswechseln. Ob die Demokraten wirklich mit Joe Biden in die Wahl im November gehen werden, müssen die Demokraten auf ihrem Parteitag Mitte August entscheiden, sagt der FDP-Politiker dem Berliner Tagesspiegel. Noch deutlicher wird die FDP-Abgeordnete Agnes Strack-Zimmermann. Dass ein Mann wie Trump wieder Präsident werden könnte, weil die Demokraten nicht in der Lage sind, ihm einen starken Kandidaten entgegenzusetzen, wäre eine historische Tragödie, sagt die künftige Europaparlamentarierin. Der SPD-Außenpolitiker Nils Schmid dagegen räumt Biden noch eine Chance ein. Bis zum Wahltag im November werde das TV-Duell vergessen sein, sagt Schmid der Rheinischen Post. Es komme jetzt darauf an, dass Biden auf dem Nominierungsparteitag im August eine starke Rede halte.
Reaktionen auf das TV-Duell zusammengestellt von Stefan Detjen. In Deutschland sind einige tausend Hausarztpraxen unbesetzt. Es gibt zu wenige Ärzte. Die Lücke gibt es jetzt schon und die könnte in den nächsten Jahren noch größer werden. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD hat Vorschläge, wie er das ändern möchte. Das wurde heute debattiert im Bundestag. Gudula Geuter.
Wenn die Babyboomer, die in der Gesundheitsversorgung arbeiten, in Rente gehen, betrifft das vor allem auch die hausärztliche Versorgung, zumal weniger Studienabgänger nachkommen. Der Gesetzentwurf, den der Bundestag heute in erster Lesung beraten hat, soll hier wirken, so Karl Lauterbach.
Wir haben zu wenige Hausärzte, sie sind schlecht verteilt und wir haben einen großen Bedarf vor uns.
Und der Bundesgesundheitsminister fügte hinzu:
Das ist nicht zu schaffen, indem wir einfach mehr Geld in dieses System geben. Wir müssen das System effizienter machen.
Damit sich mehr junge Mediziner als Hausärzte niederlassen, plant der SPD-Politiker vor allem 3 Maßnahmen. Die Budgetierung soll entfallen. Praktisch bedeutet diese Budgetierung eine Obergrenze für die Bezahlung der Behandlung gesetzlich Versicherter.
Wenn wir ohne dies zu wenige Hausärzte haben, kann es nicht sein, dass wir nicht alle Leistungen bezahlen, die von diesen Hausärzten erbracht werden. Damit enden wir heute.
wesentlich verringert. Lauterbach sagt, praktisch abgeschafft soll auch der Arzneimittelregress werden, die persönliche Haftung des Arztes bei Verschreibung teurer Medikamente. Auf der anderen Seite sollen Hausbesuche und Notdienste durch Pauschalen besser vergütet werden. Gestärkt werden soll partiell auch die psychotherapeutische Versorgung, nämlich für Not- oder Kurzinterventionen sowie für Suchtkranke und für Kinder und Jugendliche. Vor allem das lobt Kirsten Kappert-Gonter von den Grünen.
Kinder und Jugendliche sind von den aktuellen Krisen besonders betroffen. Psychische Erkrankungen entstehen bei fast der Hälfte der erkrankten Erwachsenen übrigens schon im Kindes- und Jugendalter. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir gesundheitsfördernde Lebenswelten schaffen und dass erkrankte Kinder und Jugendliche schnell Hilfe bekommen.
Gleichzeitig mahnt sie Verbesserungen an. Dass Gesetze, die die Bundesregierung vorlegt, im Bundestag verändert werden, ist die Regel. So breit und so einmütig wie hier wird das allerdings selten angekündigt. Angefangen vom Bundesgesundheitsminister selbst, der zum Beispiel gern Gesundheitskioske in Brennpunktgegenden für eine erste niederschwellige Versorgung im Entwurf gesehen hätte, ihn nun aber lieber aus seiner Sicht unvollständig in den Bundestag gebracht hat. Über die FDP, die eine Entbudgetierung nicht nur für Haus-, sondern auch für Fachärzte möchte, bis zur SPD.
Klar, es fehlt noch was und das werden wir dann auch gemeinsam auf den Weg bringen,
ruft der Sozialdemokrat Dirk-Ulrich Mende den Abgeordneten zu. Auch der Opposition fehlt noch was.
Dieser Gesetzentwurf, er verwaltet Mangel, aber er löst unsere Probleme nicht.
So allgemein Jörg Schneider, AfD. Katrin Vogler von der Linkspartei beklagt ein bloßes Klein-Klein. Und Tino Sorge, CDU, macht noch ganz andere Felder auf.
Wir reden darüber, dass die gesetzliche Krankenversicherung reformiert werden muss. Seit über einem Jahr keinerlei Vorschläge. Wir reden darüber, dass die Pflegeversicherung reformiert werden muss. Seit über einem Jahr keinerlei Vorschläge.
Gudula Geuter aus dem Bundestag. Die Ruhrbahn, das ist der Stadtbahnbetreiber in der Großstadt Essen, hat die Haltestelle am Essener Messegelände heute temporär in Vielfalt umbenannt. Das Unternehmen versteht das als Zeichen gegen den Bundesparteitag der AfD, der am Wochenende auf diesem Messegelände stattfinden soll. Es kommen hunderte Parteitagsdelegierte nach Essen, weit mehr Polizisten und noch mehr Gegendemonstranten, darunter wohl auch Linksextremisten. Nadine Lindner.
Ist Tino Chrupalla an der Spitze der AfD wirklich gefährdet? Das ist eine der Fragen, mit denen sich die Partei in den kommenden zwei Tagen beschäftigt. Der Bundesvorstand und damit auch das Führungsduo rund um Chrupalla und Alice Weidel müssen sich turnusgemäß der Wiederwahl stellen. Eigentlich wollen sie gemeinsam weitermachen. Und doch ist da dieser Antrag mit der Forderung nach der Schaffung eines Generalsekretärs in Kombination mit einer Einerspitze, die dann wahrscheinlich Weidel hieße. Chrupalla gibt sich nach außen betont gelassen.
Nun warten wir erstmal ab, was der Parteitag entscheiden wird. Wir beide haben entschieden, dass wir zusammen wieder antreten wollen und auch gemeinsam weitermachen.
Hinter der Generalsekretärsidee steht Sebastian Münzenmeier, Bundestagsabgeordneter aus Rheinland-Pfalz, Fraktionsvize im Bundestag und Kopf eines Netzwerks, das in Essen erstmals die Muskeln spielen lassen will. Er will eine engere Organisation der Partei mit einer Spitze.
Also ich glaube, eine strukturelle Reform, die das ja dann wäre mit einem Generalsekretär, die dann sehr straff ist, die dann durchaus auch in die Verbände hineinkommuniziert, die extrem viel mit den Leuten zu tun hat. Ich glaube, da braucht es dann einen Sprecher.
Einen Angriff auf Chrupalla weist Münzenmeier aber zurück.
Das halte ich für einen absolut medial herbeigeredeten Angriff, weil es Quatsch ist.
Alice Weidel hatte sich hinter den Generalsekretärsposten gestellt. Damit die Reform erfolgreich sein kann, braucht es aber 2/3 der 600 Delegierten. Ob das klappt, ist ungewiss. Doch Tino Chrupalla könnten in Essen noch weitere unangenehme Debatten drohen. Auslöser ist EU-Spitzenkandidat Maximilian Krah, der mit seinen Affären den Europawahlkampf schwer belastet hatte. Chrupalla hatte ihn lange gestützt, dann auf einen Schlingerkurs gesetzt. Krah blieb Spitzenkandidat, sollte sich aber öffentlich zurückhalten. Später wurde er abgestraft und nicht in die neue Delegation im EU-Parlament gewählt. Unmut kommt jetzt von allen Seiten. Man hätte sich konsequenter von Krah abwenden sollen, sagt ein Teil der Partei. Ein anderer Teil der Partei hätte sich mehr Unterstützung gewünscht. So auch das einflussreiche Vorfeld der AfD rund um den neurechten Publizisten Götz Kubitschek.
Das ist so dieses Missverständnis oder das Unverständnis, das ich ja überhaupt sehe, wenn ich auf diese als Nichtparteimitglied auf diese Partei schaue, dass die nicht begreifen, was haben wir eigentlich mit Krah für ein Pfund.
So Kubitschek in seinem Podcast. Die Parteispitze versucht es in der Sache Krah mit demonstrativer Gelassenheit und dem Blick nach vorn.
Ich sehe dem ganz gelassen entgegen. Ich glaube nicht, dass es so viel Aufregung geben wird.
Wissen Sie, ich konzentriere mich jetzt mittlerweile auf die ostdeutschen Landtagswahlen. Wir haben nächstes Jahr Bundestagswahlen. Das sind die Herausforderungen für uns.
Für den Politikwissenschaftler Wolfgang Schröder von der Uni Kassel zeigt sich hier die Zerrissenheit der AfD. Im Kern gehe es für die AfD in Essen, aber um etwas Grundsätzliches, so Schröder.
Das kann man ja jetzt auch im Hinblick auf diesen Parteitag sehen, weil dieser Parteitag, der könnte für die Entwicklung der AfD sehr wichtig werden, weil sie jetzt so einen Zustand erreicht hat, wo sie sieht, sie kann eigentlich nur weiterkommen, wenn sie die Partei normalisiert, professionalisiert. Konkret so Fälle wie Krah und Bystrom versucht man in Zukunft zu vermeiden, um hier Irritationen abzubauen und eine stärkere Professionalität vorzutäuschen.
Begleitet wird der Parteitag in Essen von Gegendemonstrationen. Mehrere 10.000 Menschen haben sich angekündigt. Weil die Polizei gewaltbereite Störer nicht ausschließen kann, ist sie mit einem Großaufgebot vor Ort.
Nadine Lindner über den AfD-Bundesparteitag, der morgen und übermorgen in Essen stattfinden soll. Deutsche Behörden haben heute früh einen Menschen nach Ungarn abgeschoben, obwohl das Bundesverfassungsgericht dies Minuten später untersagte. Manche sagen, das ist unter anderem eine Missachtung des Gerichts. Max Bauer.
Maya T. war bereits im vergangenen Dezember in Berlin festgenommen worden und saß seitdem in Haft. Der Vorwurf, die Antifaschistin, die sich als non-binär versteht, habe 2023 gemeinsam mit anderen Autonomen Angriffe auf Rechtsextreme in Budapest durchgeführt. Ungarn verlangte eine Auslieferung, aber die Bedenken des Anwalts von Maya T. dagegen sind groß. AntifaschistInnen wie Maya T. könnten im Ungarn von Viktor Orban kein faires Verfahren erwarten, so die Einschätzung von Rechtsanwalt Sven Richwin. Außerdem würden non-binären Personen wie Maya T. Haftbedingungen drohen, unter denen ihre Menschenrechte nicht gewährleistet seien. Rechtsanwalt Sven Richwin hatte deshalb gegen die Auslieferung von T. nach Ungarn geklagt. Doch gestern Nachmittag ging dann alles plötzlich ganz schnell. Das Kammergericht Berlin entschied, dass es zulässig sei, T. nach Ungarn auszuliefern. Das sächsische Landeskriminalamt scheint dann ebenfalls sehr schnell in Aktion getreten zu sein. Gegen 3:30 soll Maya T. aus der Zelle geholt worden sein und heute Morgen um 6:50 wurde T. zunächst den österreichischen Behörden übergeben, die Maya T. weiter nach Ungarn bringen sollten. Unterdessen versuchte T.s Anwalt Sven Richwin, die Auslieferung im letzten Moment zu stoppen. Um 7.38 Uhr stellte er einen Eilantrag beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Gegen 10.50 Uhr gab es dort eine Eilentscheidung. Karlsruhe wies die Generalstaatsanwaltschaft Berlin und das sächsische LKA an, die Auslieferung vorerst nicht durchzuführen. Offenbar befand sich Maya T. aber zu diesem Zeitpunkt bereits in Ungarn. Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft Berlin wurde T. bereits um 10 Uhr den ungarischen Behörden übergeben. Das Verfassungsgericht hat deshalb auch verfügt, dass Maya T. nach Deutschland zurückgeführt werden müsse. Darum müsse sich die Generalstaatsanwaltschaft Berlin jetzt kümmern. Ob eine solche Rückführung überhaupt möglich ist, ist fraglich. Die Karlsruher Entscheidung erging offenbar zu spät, also erst nachdem Maya T. schon in Ungarn angekommen war. Die Frage ist allerdings, warum haben die Justizbehörden in Berlin die Eilentscheidung aus Karlsruhe nicht abgewartet? Denn nach Informationen der ARD-Rechtsredaktion hatte Karlsruhe um 8.30 Uhr fernmündlich die Generalstaatsanwaltschaft Berlin informiert, dass in Karlsruhe ein Eilantrag des Anwalts von Maya T. vorliegt. Hätte Berlin die Auslieferung dann nicht noch stoppen müssen? Die Generalstaatsanwaltschaft Berlin stellt sich auf den Standpunkt, dass Maya T. nicht mehr auf deutschem Staatsgebiet gewesen war, als Berlin von dem Eilverfahren Kenntnis hatte. Sie hätte die Auslieferung deshalb nicht mehr aufhalten können. Auch die Rückführung aus Ungarn sei nicht mehr möglich. Spannend ist nun, wie das Verfassungsgericht in Karlsruhe darauf reagieren wird. In seiner Eilentscheidung steht eindeutig, die Generalstaatsanwaltschaft Berlin wird angewiesen, die Rückführung von Maya T. in die Bundesrepublik zu erwirken.
Max Bauer berichtete. Im Iran wird heute gewählt. Das Land braucht einen neuen Präsidenten, weil Amtsinhaber Raisi im Mai beim Absturz eines Hubschraubers ums Leben gekommen war. Frei und fair ist auch diese Wahl nicht. Einzelheiten von Uwe Lüb.
Die Präsidentschaftswahl im Iran wird verlängert. Ursprünglich sollten die Wahllokale um 16.30 Uhr deutscher Zeit schließen. Wie es öfter im Iran vorkommt, hat das Innenministerium die Öffnungszeiten aber um vorerst 2 Stunden verlängert. Möglicherweise schließen die Wahllokale noch später. Die vorgezogene Wahl ist wegen des Todes von Präsident Raisi nötig geworden. Ein Ergebnis der Wahl wird für morgen erwartet. Erst dann ist klar, ob ein Kandidat im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit erreicht hat oder ob es in einer Woche zu einer Stichwahl der beiden Bestplatzierten kommt. In iranischen Medien wird über ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem erzkonservativen Kandidaten Jalili und dem Reformer Pezeshkian spekuliert. Die regimetreue iranische Nachrichtenagentur Tasnim will erfahren haben, dass Jalili vor Pezeshkian liegt. Parlamentspräsident Ghalibaf dagegen sei abgeschlagen. Zur Wahlbeteiligung gibt es noch keine Zahlen. Sie gilt als wichtiger Gradmesser. Je unzufriedener die Menschen mit dem Regime seien, desto weniger beteiligten sie sich an Wahlen. Bei der Parlamentswahl Anfang März war die Beteiligung auf ein neues Rekordtief von nur noch 41% gesunken.
Uwe Lüb war das über die Präsidentschaftswahl im Iran. Heute ist der zweite freie Spieltag nach der Vorrunde. Morgen geht's dann weiter mit dem ersten Achtelfinale. Jessica Sturmberg ist bei mir aus unserer Sportredaktion. Was erwartet uns morgen?
Ja, um 18 Uhr zunächst einmal die Partie Italien gegen die Schweiz in Berlin. Und dann ist um 21 Uhr Anpfiff für das Spiel Deutschland gegen Dänemark. Die deutsche Mannschaft ist bereits nach Dortmund gereist zum Spielort, aber nicht mit der Deutschen Bahn, wie Mara Tellmann berichtet.
Damit die Anreise vor dem wichtigen ersten K.O.-Spiel nicht zu anstrengend wird, ist das DFB-Team diesmal mit dem Flugzeug unterwegs. Immerhin sind es gut 450 Kilometer vom fränkischen Herzogenaurach ins Ruhrgebiet. Mit welcher Elf der Bundestrainer morgen ins Spiel geht, verrät er vielleicht am Abend auf der Pressekonferenz. Anders als bis jetzt macht Nagelsmann diesmal ein kleines Geheimnis daraus. Klar ist, Innenverteidiger Tah wird fehlen wegen einer Gelbsperre. Viele Städte rechnen mit einem außergewöhnlichen Bedürfnis der Fans, gemeinsam schauen und feiern zu wollen. Deshalb sollen entweder die Fanzonen erweitert werden, wie beispielsweise in Berlin, oder es soll neue Möglichkeiten zum Public Viewing geben. Am Spielort in Dortmund wird wohl in Stadionnähe eine weitere Fläche mit Leinwänden aufgemacht. Und in München will man extra das Olympiastadion öffnen. Die Vorfreude also ist groß. Deutschland ist ja auch auf dem Papier der Favorit. Dänemark hat in diesem Turnier dreimal unentschieden gespielt und nur 2 Tore erzielt. Also ein gewisser Optimismus darf deshalb auch sein.
Und die angesprochene Abschlusspressekonferenz vor der Partie morgen der deutschen Mannschaft ist in gut 20 Minuten, aber worauf sich die Spieler auf jeden Fall freuen, und das haben sie vorher bereits betont, das ist die besondere Kulisse in Dortmund. Nico Schlotterbeck und Niklas Füllkrug, die mit dem BVB dort ja auch ihr Heimstadion haben und in der Liga auf die berühmte gelbe Wand zählen können, wollen das morgen in den Farben der Nationalmannschaft erleben.
Ich glaube, dass das Stadion ja was ganz Besonderes ist, weil es einfach das stimmungskräftigste in Deutschland. Die Leute werden uns richtig unterstützen. Und ich glaube, wenn wir ein gutes Spiel machen, dann sind alle Fans happy und können uns nach vorne peitschen.
Ich freue mich drauf. Ich hoffe, dass wir die gelbe Wand weiß machen können. Das würde auch cool aussehen.
Fokussieren wir uns jetzt auf den morgigen Gegner der deutschen Mannschaft, nämlich Dänemark. Ein Team, das in den letzten Jahren einiges durchgemacht hat, einen starken Zusammenhalt hat und vor 32 Jahren, 1992, das berühmte Dänisch Dynamite, das dänische Dynamit waren. Sophie Donges erinnert.
Dänisch Dynamite, so wird die dänische Nationalelf genannt.
Hele Tourne, perfekt. Wir gewinnen hele EM.
Der Wettkampf ist perfekt. Wir gewinnen die ganze EM, sagt dieser Fan. Es gibt aber auch etwas bescheidenere Stimmen im Land. Ich ärgere mich ein bisschen. Wir haben nicht alle Chancen genutzt. Es ist enttäuschend. Wir sind rot, wir sind weiß. Und wir sind die Underdogs und haben es trotzdem schon mal geschafft. 1992, als die Dänen völlig überraschend die EM gewinnen. Mit einem 2:0 gegen niemand anderen als Deutschland. In Wahrheit hatte diese Europameisterschaft für Dänemark aber auch schon einen emotionalen Höhepunkt. Mittelfeldspieler Christian Eriksen hat exakt 1100 Tage nach seinem Herzstillstand das erste Tor für Dänemark gemacht. Deutschland als Gastgeber kommt gut weg bei den Nachbarn aus dem Norden. Eine Riesenparty sei diese Europameisterschaft, schwärmt dieser dänische Fan. Das hier schlägt alles. Ich habe noch nie etwas Vergleichbares erlebt. Das ist ein Riesenfest, ein Vergnügen.
Ja, die dänischen Fans vor der morgigen Partie gegen Deutschland. Und bei dieser Fußball-Europameisterschaft sind bislang deutlich mehr gelbe Karten gezeigt worden als im gleichen Zeitraum der letzten EM. Das gab heute UEFA-Schiedsrichterchef Roberto Rossetti bekannt. Im Schnitt waren es pro Spiel 4,6 gelbe Karten. Bei der letzten EM waren es im Schnitt nur 2,7 pro Partie, wobei das Spiel Türkei gegen Tschechien den Schnitt ordentlich angehoben haben dürfte. Auffällig seien die vielen Fouls, die zum Ziel haben, einen gefährlichen Angriff des jeweiligen Gegners zu unterbinden.
We are speaking about tactical fouls and we are speaking about referees are more, you know, alert about this kind of tactical fouls.
Also es geht um die vielen taktischen Fouls, auf die Schiedsrichter jetzt besonders achten sollen.
Dankeschön, Jessica Sturmberg aus unserer Sportredaktion. Das waren die Informationen am Abend, am Freitagabend. Mein Name ist Thielko Gries. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und danke fürs Zuhören. Bis bald. Tschüss.